Ja, guten Morgen auch von mir, von allen Figuren der Sesamstraße. Hört sich meine Stimme am ähnlichsten noch an wie die von Oscar aus der Mülltonne, ne? Aber bitte seht mir diese Handicapierung etwas nach. Es kommt ja doch mehr auf den Inhalt dessen an, was gesagt wird. Folgendes, diejenigen, die schon seit etwas längerer Zeit Gottesdienste dieser Kirche besuchen, werden sie vielleicht noch kennen. Ich spreche von Angelika, also eine Frau im besten Alter, die viel zu früh ihren Mann verloren hatte, aber sich trotzdem so eine ganz natürliche Fröhlichkeit und positive Einstellung bewahrt hatte. Sie kam hier in die Kirche, besuchte auch einen Alpha-Kurs, fand dort Jesus, bekehrte sich zu Jesus und ist aber leider viel zu früh von uns gegangen und ist jetzt dort, wo sie das sehen und erfahren kann, woran sie geglaubt hat. Dieser Glaube, der ja die Christen beseelt. Und eines Sonntags traf ich sie und sie erzählte mir eine kleine Episode aus ihrem Berufsleben. Und zwar folgendes. Sie arbeitete irgendwo in Hamburg in einer Behörde. Und dort arbeitete sie in einer Art Schaltzentrale, also so eine Art Geschäftsstelle. Und hatte dort also im Zuge eines normalen Arbeitstages, hatte sie dann einen richtig großen Durchsatz von Kollegen und Kolleginnen, die dann sie dieses Büro aufsuchen mussten und dann wieder gingen. Und sie hat es sich zur Angewohnheit gemacht, jeden Monat, wenn unser Infoblatt hier aus der Kirche rauskam, hat sie sich so einen Stapel genommen und hat den dann bei sich auf dem Schreibtisch in ihrer Behörde so an den Rand drapiert. Kann man sich das so ungefähr vorstellen? Mit der unaufgeforderten Möglichkeit, dass jeder, der wollte, konnte sich dort also ein Exemplar nehmen und dann das dann mit nach Hause zu nehmen. Fand ich also toll. Hängt ja auch ein bisschen zusammen mit Bekennermut und so weiter. Das war Angelika so. Ne? Jedenfalls erzählte sie mir dann, dass dann ein Kollege eines Tages kam, nahm sich dann so ein Infoblatt, sprach sie daraufhin an und sagte, du Angelika, das mit deinem Christengott, das kann nicht sein. Diesen Gott, den kann es nicht geben, denn guck dich mal um in der Welt und dort in dieser Welt siehst du unwahrscheinlich viel Leid, Schmerz und schlimme Zustände. Gleichzeitig sagst du aber, es gibt einen Gott, der ist sowohl allmächtig als auch liebend. Und wenn Gott das ist, warum knipst er das Leid nicht aus? Das erzählte sie mir so und sagte dann so in ihrer herzlichen Offenheit, ich wusste gar nicht, was ich dann sagen sollte. Und das war mir so sympathisch, weil es erinnerte mich selber an Situationen, da wusste ich auch nicht genau, wie man reagieren sollte oder könnte, wenn so ganz plötzlich ein richtig schweres Argument gegen den Glauben an einen herangetragen wird. Dann ist es ja nicht so ohne weiteres einfach, sich dann also darauf entsprechend einzustellen. Das führt uns aber, diese kleine Episode führt uns zu dem Bibelvers von heute Morgen, den wir finden im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 15 und 16. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Also unser Auftrag ist sozusagen, bereit zu sein, also was von uns verlangt wird, ist dadurch schon mal gesagt, aber dann auch nicht nur was, sondern auch wie, in welcher Form. Nämlich nicht nur Menschen, die dem Glauben fernstehen, mit der Bratpfanne eins überzuziehen, sondern wie steht es hier, antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt. Also nicht nur was, sondern auch wie. Seid immer bereit. Sind wir bereit, auf dieses, zum Beispiel dieses Argument, das gerade vorgetragen wurde in dieser kleinen Episode, wärst du bereit, darauf einzugehen und darauf eine Antwort zu finden? Denn ich glaube, das ist das Argument, das man am häufigsten hört von Menschen, die dem Glauben noch entfernt sind. Entweder Gott ist liebevoll und möchte das Leid beseitigen, aber er ist nicht allmächtig, schafft es nicht. Oder aber Gott ist zwar allmächtig, aber er lässt das Leid trotzdem zu, also ist er nicht liebevoll. So, jetzt kommst du. Und ich finde, das ist wirklich eine herbe Herausforderung irgendwie. Und trotzdem, das Bibelwort, das wir eben gelesen haben, sagt im Grunde genommen, seid bereit. Und ich hätte eine gute Idee. Ich hätte eine gute Idee, wie wir bereit sein können. Diese Idee teile ich euch jetzt mal mit. Wir können dann bereit sein, wenn wir vorbereitet sind. Dann sind wir bereit. Aber das kennen wir ganz gut, so aus Schule, aus Vorstellungsgesprächen, aus Prüfungssituationen, aus Ausbildung und vielen anderen Situationen. Wenn du vorbereitet bist, wenn du dich gut vorbereitet hast, dann entspannt dich das. Und du bist souveräner und du bist selbstbewusster und du kannst lockerer in eine Situation hineingehen. Wenn du dich nicht vorbereitet hast, dann musst du mit einem ganz bestimmten Stresspegel umgehen. Den musst du dann in Kauf nehmen. Du bist nervös und du fängst in den entscheidenden Situationen an zu schwitzen. Auf dieses wirklich herbe Argument, das der Kollege von Angelika vorgetragen hat, da hätte ich früher, als ich ein ganz junger Kerl war und noch alles wusste, und als ich ein ganz junger Kerl war und nicht nur alles wusste, sondern ich wusste auch alles besser, da hätte ich sofort gesagt, ja, hier, das ist doch ganz einfach, zack, zack, ne? Die Antwort ist abgeliefert, schließlich habe ich ja ein Buch darüber gelesen oder so. Sondern ich würde heute irgendwie anders vorgehen und ich würde sagen, das ist wirklich eine schwerwiegende Frage. Auf der einen Seite gibt es den liebenden und allmächtigen Gott und auf der anderen Seite zeitgleich in Koexistenz gibt es so viel Schmerz und so viel Elend auf dieser Welt, dass man sagen kann, wie sind Menschen in der Lage, dieses alles auszuhalten und zu tragen? Und deswegen würde meine Antwort heute irgendwie lauten, ich habe keine generelle Antwort, die ich einfach mal raushaue und alle Fragen beantwortet. Aber ich könnte dir ein paar Teilantworten geben, die es dir ermöglicht, beides nebeneinander stehen zu lassen und trotzdem an diesen Gott der Liebe und der Allmacht zu glauben. Meine Teilantwort Nummer 1: Wie kann beides miteinander harmonieren? Wie kann beides gleichzeitig existieren? Meine Teilantwort Nummer 1 ist, wie haben wir es gelesen im 1. Petrus, Brief Kapitel 3, Verse 15 und 16, wenn wir antworten, bescheiden. Meine erste Teilantwort heißt, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin nicht Gottes Pressesprecher, ich bin nicht sein Redenschreiber, ich bin nicht sein Büroleiter, ich bin nicht sein Ghostwriter. Gott weiht mich nicht in alles ein. Gott verteilt Güte und Ernst, Leid und Positives nach einem Muster, das ich nicht durchblicke. Ich bin ein kleiner Mensch. Ich bin klein, ich bin doof und ich habe einen dicken Bauch. Ich weiß das einfach nicht und kann darauf keine Antwort geben. Teilantwort Nummer 1. Aber damit muss es nicht sein Bewenden haben, sondern ich würde zu Teilantwort Nummer 2 übergehen. Und die Teilantwort Nummer 2 lautet wie folgt. Ich selber habe Hemmung, mit ganz viel Schwung bei Gott vorstellig zu werden und sagen, Gott, warum beseitigst du nicht alles das, was Leid verursacht in dieser Welt? Weil ich hätte Respekt vor der Antwort Gottes, der sagt, soll ich mit dir anfangen? Und in dem Moment merke ich, ich selber verbreite ja nicht überall Freude und Frohsinn, wo immer ich auftauche, obwohl ich mir Mühe gebe, aber ich verbreite durchaus, ich bin auch einer derjenigen, die dafür verantwortlich sind, dass es Leid und Schmerz in dieser Welt gibt. Soll ich mit dir anfangen? Und dann merke ich, ah Gott, nee, so war das nicht ganz gemeint. Und das führt mich zur Teilantwort 3, die in eine ganz ähnliche Richtung geht. Nämlich, noch aus einem anderen Grund, kommt so ein Vorstelligwerden bei Gott wie ein Bumerang wieder an mich zurück. Nämlich, wenn ich zu Gott sage, Gott, warum setzt du deine Möglichkeiten, warum setzt du deine Macht nicht ein, um Leid zu beseitigen, dann könnte Gott zurückfragen und sagen, okay, darf ich mal fragen, welche Möglichkeiten du hast und was deine Möglichkeiten sind, das Leid in deinem Lebensumkreis zu beseitigen. Was tust du? Und auch dann werde ich verlegen. Ich hatte im Durchschnitt der letzten Jahre hatte ich ein monatliches Einkommen. Im Durchschnitt der letzten Jahre hatte ich ein monatliches Einkommen in Höhe von X. Aber dieses Einkommen habe ich verwendet, um viel zu viel Quadratmeter an Wohnfläche, die auf meinen Kopf entfallen, bereitzustellen. Viel zu viel. So viele Quadratmeter brauche ich gar nicht. Ich könnte da viel minimalistischer sein. Ich bräuchte kein Haus, ich brauche keine Wohnung, keine große Wohnung. Ich könnte auch zur Not unter Brücken in Geestacht nächtigen. Auch das wäre möglich. Mit diesem Einkommen von X habe ich mir ein viel zu dickes Auto geleistet. Brauche ich nicht. Ich kann auch zu Fuß gehen. Ich kann auch mit dem Fahrrad fahren. Es wäre mir auch zuzumuten. Ich habe gerade gestern noch mal nachgezählt, in meinem Schrank hängen 12 Anzüge. Keiner von denen unter 200 Euro. Brauche ich gar nicht. Viel zu viel. Und so mein ganzes Leben ist im Grunde genommen viel zu überteuert. Wenn ich da also mich zurückziehe und auf das absolute lebensnotwendige Minimum gehe, dann würde ich so viel Geld übrig haben, ich könnte in anderen Gegenden dieser Welt Menschen helfen, die jetzt dabei sind, um ihr Leben zu kämpfen. Und denen könnte ich helfen. Ich weiß, es gibt Gegenargument. So, ne? Wir kennen hier bei uns die Kultur der Arbeit, müssen morgens aufstehen, kommen abends wieder und vom Ertrag dieser Arbeit und so weiter und so weiter. Ist alles okay, kann man sich alles dann auch erklären und rechtfertigen, aber trotzdem bleibt diese Anrede Gottes da an uns. Was tun wir, was in unserer Macht steht, um das Leid zu beseitigen, das halt eben in unserer Lebensumgebung stattfindet und geschieht. Teilantwort 4. Kann es sein, dass gleichzeitig ein Gott der Allmacht und Liebe da ist und auf der anderen Seite gleichzeitig schmerzvolles Leid da ist? Antwort, das gibt es tatsächlich. Und mir fällt kein, seitdem, ich weiß, ich habe euch mit dieser Geschichte schon mal gequält, mir ist seitdem kein besseres Beispiel eingefallen als dieses Beispiel, das ich euch jetzt vortragen möchte. Meine Frau und ich haben 2 Söhne geschenkt bekommen, in die Obhut sie zu betreuen und sie zu tüchtigen und anständigen Mitgliedern dieser Gesellschaft heranzuziehen. Und in den ersten 3 Lebensjahren war es so, dass sie unter elterlicher Betreuung und Obhut aufgewachsen sind, vorwiegend ihrer Mutter. Okay. Im Lebensalter von 4 haben wir uns dann entschlossen, sie doch langsam auch an die Schrecknisse der Zivilisation in Form eines Kindergartens heranzuführen. So, und die Aufgabe, unseren ältesten Sohn das erste Mal im Kindergarten abzuliefern, das erste Mal also nicht von zu Hause aus betreut zu werden, diese Aufgabe, ihn also das erste Mal zum Kindergarten zu bringen, oblag jetzt also mir. Auf dem Weg zur Arbeit packte ich ihn ins Auto, wir fuhren dabei, mir fiel auf, die ganze Zeit war er merkwürdig still. Nahm ihn an der Hand, ging mit ihm hinein, dort erwartete uns dann auch eine Erzieherin, die hat uns sehr freundlich dann auch angesprochen und hat ihn dann erstmal in die Obhut genommen. So. Und dann war es so, vor dieser Kita gab es so einen Parkplatz, da hatte ich dann mein Auto abgestellt und ging jetzt, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen kann, aus dem Gebäude heraus und wollte zu meinem Auto gehen und was ich nicht wusste, in gleicher Zeit ist er im Gebäude Richtung Parkplatz gelaufen und an der Front zum Parkplatz gab es eine Fensterfront mit bodenlangen Fenstern, was ich nicht wusste. Und er war dorthin gelaufen, um mich nochmal zu erspähen. Und ich bog dann also um die Ecke, schaute nochmal kurz rüber und da sah ich im Rahmen eines der Fenster ein Meter Menschenkind stehen. Einsam. Verloren. Und ich werde seinen Gesichtsausdruck, ich glaube, mein Leben lang nicht vergessen. Dieser Schmerz, diese Einsamkeit, diese tiefe Traurigkeit, die im Grunde genommen nur eins sagte: Papa, du kannst mich jetzt hier nicht hängen lassen. Du kannst mich nicht alleine lassen. Tu mir das bitte nicht an. Ich hätte die Macht gehabt, und ich habe ein liebesvolles Herz gehabt. Und der Impuls aus beidem war, du gehst jetzt zurück, holst ihn da raus, nimmst dir spontan einen freien Tag und du machst mit ihm einen richtig zünftigen Vater- und Sohn-Tag, ne? An dem wir uns vorwiegend von Junkfood und ähnlichen Giften hätten ernähren können und das in uns hineingestopft hätten. Wir hätten nur Unsinn gemacht. Und zu diesen beiden Impulsen, die ich hatte, also Macht, ich kann ihn rausholen und der Junge tut mir einfach leid, ich hole ihn da raus, gesellte sich dann ein dritter Impuls. Nennen wir es, ich mag es fast nicht sagen, nennen wir es väterliche Weisheit oder Distanzvernunft, ich weiß es nicht. Jedenfalls, die Überlegung war da, das spielte sich ja alles innerhalb von Sekundenbruchteilen ab. Die Überlegung war, willst du ihn jetzt da rausholen, aus dieser Situation? Willst du das lebenslang so machen, sobald er irgendwie in eine Situation kommt, in der es ein bisschen ungemütlich wird? Willst du dann wirklich jedes Mal ihn dort raushauen, Kraft deiner väterlichen Macht, die du hast? Oh, ich dachte, das könnte auch nicht sein. Auf der anderen Seite wusste ich genau, ich kann ihm das aber auch nicht erklären. Ich hätte zurückgehen können und sagen können, hör zu, Junior. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es für die Persönlichkeitsbildung und für die charakterliche Entwicklung eines jungen Menschen unbedingt erforderlich, dass, und ich hätte diesen Satz irgendwie zu Ende gedrechselt. Was hätte er dann gesagt? Ich gebe euch zwei Alternativen. Die erste Antwort wäre, ja, Vater, das sehe ich sofort ein. Oder die zweite Alternative, ich verstehe alles nicht, was du jetzt hier sagst. Lass mich hier bitte nicht alleine. Ich will mitkommen. Ja, ich muss zur Arbeit. Ja, ich komme mit. Es gibt Situationen, in der schlägt ein liebevolles Herz des Vaters. Und dieser Vater hat auch die Macht, das eigene Kind dort rauszuholen. Und trotzdem bleibt man in dieser Situation drin und man versteht es nicht. Man versteht nicht, warum. Gibt es so etwas? Wenn es das auf menschlicher Ebene geht, dann gibt es das natürlich auch auf der Ebene in der Beziehung zwischen Gott und uns, Menschen. Teilantwort Nummer 4. Teilantwort Nummer 5 und die letzte damit. Es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich gar kein Problem mit dem Leid an sich haben, sondern wir haben nur ein Problem mit dem Leid, in dem wir keinen Sinn erblicken. Stellt euch mal vor, hier in dieser Stadt würde ein Verbrecher sein Unwesen treiben mit ganz schlimmen Taten, die er anstellen würde. Und würde hier über Wochen, über Monate diese Stadt in Angst und Schrecken und Terror versetzen. Schließlich und endlich wird er überführt, verhaftet und abgeurteilt. Und er wird für viele, viele Jahre weggeschlossen. Eine Erleichterung macht sich breit in der Stadt dann. Für diesen Menschen, für diesen Verbrecher beginnt aber mit dem Zeitpunkt seiner Inhaftierung ganz ohne jede Frage eine Zeit des Leidens. Aber dieses Leid, das würde jeder normal und vernünftig denkende Mensch als in Ordnung empfinden. Ja, okay, das ist gerechtfertigt. Also wir erkennen einen Sinn in dem Leid und dann können wir es akzeptieren. Nur wenn wir jetzt sagen, eine Situation, die leidvoll ist und in der ich keinen Sinn erkennen kann, führt das ausschließlich zu der Erkenntnis, dann gibt es diesen Sinn auch nicht. Das ist allerdings eine Überlegung, die ist zu hoch für uns. Nur weil wir kleine, schwachen Menschen in einer leidvollen Situation keinen Sinn erkennen können, bedeutet das nicht, dass es diesen Sinn nicht doch auch trotzdem gibt. Und wir kleine Menschen, wir können nicht alle Aspekte, nicht alle Faktoren, nicht alle Folgen einer leidvollen Situation überblicken und dann zu dem Ergebnis kommen, ich schließe aus, dass in dieser leidvollen Situation es keinen Sinn gibt. Wer das sagt, der erhebt sich gleichsam in eine Stellung, wo er Gott gleich ist, nämlich alles weiß, alles mit in Betracht ziehen kann, jede Überlegung schon von Anfang an kennt und auch weiß, welche Langzeitfolgen die haben wird. Zwei Beispiele und damit schließe ich dann auch. Justin Welby, so heißt dieser Mensch, war ein Manager, ein sehr talentierter Typ oder ist ein sehr talentierter Mensch. Wurde Manager, wie gesagt, bei einem großen Erdölkonzern und arbeitete in Paris. Eines Tages erlebte er eine ganz krasse Katastrophe, nämlich seine eigene Tochter noch im Babyalter starb bei einem Autounfall. Das ist schon mal ein Riesenereignis, das man nur ganz schwer verkraften kann. In seinem Fall führte das aber nicht dazu, dass er sagte, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, sondern das Gegenteil trat ein. Er fing an, sich um die Grundlagen seines Lebens zu kümmern, dem nachzuspüren. Besuchte in London in der Trinity Brompton Kirche einen Alpha-Kurs, belegte diesen Alpha-Kurs, fand Jesus, bekehrte sich zu Jesus und aus diesem Ölmanager wurde dann ein Theologiestudent und heute ist er der Erzbischof der anglikanischen Kirche in Großbritannien. Und wer von euch die Krönung von Charles III., glaube ich, mitverfolgt hat vor einigen Wochen oder Monaten, der wird ihn auch in Aktion gesehen und erlebt haben. Justin Welby. Kann er in so einer Situation unmittelbar nach ihrem Eintreten darin einen Sinn erkennen? Vermutlich nicht. Zweites Beispiel. Im 19. Jahrhundert lebte ein Mann mit dem Namen Friedrich von Bodelschwing. Friedrich von Bodelschwing ist der Begründer der sogenannten Bethel-Anstalten mit dem Hauptsitz in Bielefeld. Und inzwischen ist diese Einrichtung, die mehrere Krankenhäuser und Einrichtungen für behinderte und benachteiligte Menschen unterhält, europaweit, ist europaweit auch das größte Sozialunternehmen, das es gibt. Und das wird zurückgeführt auf diesen Friedrich von Bodelschwing, der diese Bethel-Anstalten gegründet hat nach dem Motto: Wir weisen keinen ab. Niemand ist so gehandicapt, niemand leidet an so schweren Missbildungen, dass wir sagen, hier bei uns kommst du nicht rein. Wir nehmen jeden, weil wir in jedem einzelnen Menschen das Abbild Gottes erkennen können. Friedrich von Bodelschwing. Aber wodurch wurde sein Herz bereit, so etwas zu tun, diese Offenheit zu haben gegen Menschen mit ganz schwerwiegenden Beeinträchtigungen und Nachteilen? Dieser Friedrich von Bodelschwing verlor 4 Kinder. Und zwar innerhalb von 2 Wochen. Was eigentlich gar nicht zu tragen und zu fassen ist. Er selber sagt, ohne dieses Ereignis, 4 Kinder innerhalb von 2 Wochen zu verlieren, er verlor sie an Keuchhusten, nehmen wir bemerkt, was damals im 19. Jahrhundert offensichtlich nicht so zu behandeln war, verlor 4 Kinder in dieser kurzen Zeit, aber hinterher sagt er, Gott hat das gebraucht, um mein Herz zu bereiten, damit es überhaupt bereit war, diese Aufgabe anzunehmen. Kann ich mir als Mensch ein Urteil darüber erlauben, so etwas zuzulassen und als Ereignis, als katastrophales Ereignis in das Leben eines Menschen hineinzukomponieren? Könnte ich nie machen. Gott weiß alle Dinge. Wir müssen ihm vertrauen. Wir können ihm vertrauen, dass er letzten Endes alles zu einem guten Ausgang führen wird. Und dieser Friedrich von Bodelschwing bekam dann im späteren 4 weitere Kinder geschenkt. Und zwar auch genau in derselben Kombination. Ich glaube, 3 Jungen, ein Mädchen oder umgekehrt. Wie dem auch sei. Jedenfalls, er begann dieses Werk und war auch tätig durch andere sehr gemeinnützige und nützliche Einrichtungen, die er erfunden hat. Er war beispielsweise auch der Begründer der ersten Bausparkasse. Wer von euch einen Bausparvertrag hat, das geht zurück auf Friedrich von Bodelschwing. Friedrich von Bodelschwing, meine lieben Freunde, den Gott gebraucht hat, aber dessen Herz nicht bereit war und Gott dieses Herz erst lockern musste und beeinflussen musste, damit es bereit war, auf Gottes Willen, Gottes Wege einzugehen. Das ist nun ein extremes Beispiel davon, von schwerwiegenden Ereignissen, die Gott in ein Leben hineingeben kann, um dann doch letzten Endes etwas Positives daraus zu machen. Welch ein Segen ist in all den Jahrzehnten und Jahrhunderten, seit es Bethel gab, diese Anstalten gab, in diese Welt hineingeflossen. Wollen wir das aufwiegen? Wir können es nicht aufwiegen miteinander. 4 Kinder, die aber jetzt bei Jesus sind, nach christlicher Auffassung sind diese Kinder bei Jesus. Denn die Bibel sagt, den Kindern gehört das Himmelreich, das Reich Gottes. Denen geht so gut, um kein Geld der Welt wollten die wieder zurück auf die Erde, um dann halt eben hier, was weiß ich, Karriere zu machen oder irgendetwas anderes zu machen. Wir können das nicht beurteilen, wir sind Menschen. Vielleicht bist du selber hier heute Morgen und bist in einer schwierigen Situation, leidvollen Situation und stellst dir die Frage, warum stecke ich da drin? Teilantwort 1, wissen wir nicht. Manchmal erfahren wir die Dinge erst hinterher. Manchmal ist es so, manchmal lässt Gott etwas zu, was er nicht mag, um die zu erreichen, die er liebt. Wir durchdringen nicht alles bis ins Letzte, aber Gott tut es und wir tun gut daran, ihm zu vertrauen in jeder Situation. Meine Großeltern haben eine ganze Reihe guter Entscheidungen getroffen. Und die beste davon war, dass sie sich bekehrt haben und ihr Leben auf den Felsen gegründet haben. Der Fels ist Jesus, ne? Ja. Meine Eltern haben auch eine Reihe guter Entscheidungen getroffen. Und die beste Entscheidung meiner Eltern war, sich zu Jesus zu bekehren und ihr Leben auf den Felsen zu gründen. Der Fels ist Jesus, ne? Ja. Und ich selber, ich habe eine Menge unguter Entscheidungen getroffen, aber ein paar waren vielleicht ganz gut. Und die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, war, dass ich mich zu Jesus bekehrt habe. Und dass ich mein Leben gegründet habe auf den Fels, der Fels ist Jesus. Und ich habe versucht, den Glauben weiterzugeben an meine Kinder. Und die haben ganz gute Entscheidungen getroffen, soweit ich das überblicken kann. Und die beste Entscheidung davon war, dass sie sich bekehrt haben zu Jesus und ihr Leben auf den Felsen gegründet haben. Der Fels ist Jesus, ne? Ist klar, ne? Der Fels ist Jesus. Warum Jesus? Warum Jesus? Wissen wir das? Wissen wir die Antwort? Ganz einfach. Jesus ist der Einzige, der den Tod überwunden hat. Kraft seiner Auferstehung. Halleluja. Das ist der Grund. Jesus hat mich sofort nach meiner Bekehrung erlöst von Sinnlosigkeit, Sterblichkeit und von meiner Schuld. Drei S-Begriffe. Schuld, Sinnlosigkeit, Sterblichkeit. Sofort, in einem Moment. Deswegen ist es so sinnvoll, sein Leben auf diesen Felsen zu gründen, meine lieben Freunde. Und wer hier ist und sich noch nicht bekehrt hat und sein Leben noch nicht auf diesen Fels gegründet hat, heute ist die Gelegenheit. Wir haben Beter auf der letzten Reihe, von mir aus gesehen, auf der rechten Seite, kenntlich dadurch, dass sie ein gelbes Schild tragen. Ihr könnt dorthin gehen, für euch beten lassen. Ich werde selber immer gewohnheitsmäßig mich nach der Predigt noch irgendwie hier vorne aufhalten für Gespräche, auch wenn dich irgendetwas gestört hat oder wenn du Einwände hast, herzlich gerne will ich da versuchen, drauf einzugehen. In aller Bescheidenheit, höflich, taktvoll, freundlich, wie es uns vom Wort Gottes aufgegeben worden ist. Gottes Segen für euch.